Christian.
Clara.
Machen wir Klimaschutz in Deutschland falsch?
Schwierige Frage. Ich glaube, die Erkenntnis der letzten Jahre ist auf jeden Fall, dass wir es nicht richtig machen. Also wir haben ja zum Beispiel viele Leute, die sagen, sie unterstützen Klimaschutz. Ich glaube, das sind in Umfragen immer so 80-90% sogar. Aber sobald es dann darum geht, konkret etwas zu tun, eventuell auch etwas zu verzichten oder dafür zu bezahlen, wenn man seine Heizung zum Beispiel austauschen soll, dann sind sehr viele Leute immer beim Nein, mache ich nicht. Insofern muss man, glaube ich, sagen, ja.
Ich finde, es kommt total drauf an. Also wir haben ja auch wirklich Erfolge zu verbuchen, das darf man ja auch mal sagen. Und bei der Studienlage ist wirklich spannend zu sehen, dass es auch Studien gibt, die zeigen, wie sehr wir unterschätzen, wie sehr andere bereit sind, eigentlich was für den Klimaschutz auszugeben oder dafür zu verzichten. Also da gibt es tatsächlich sogar globale Zahlen.
Ich gespannt, wo die Studien gemacht wurden.
Our World in Data, also das ist schon ganz gut und tatsächlich auf der ganzen Welt. Und da zeigt sich ein ziemlich geschlossenes Bild. Mhm. Alle sagen einerseits, ja, ich finde eigentlich Klimaschutz ist wichtig. Ich persönlich würde auch darauf verzichten, aber ich glaube, die anderen nicht. Die würden es nicht machen. Und das führt dazu, dass viele dann sagen, so, nee, wenn, dann müssen wir es alle zusammen machen und es müssen irgendwie alle, es muss eine gemeinsame Anstrengung sein.
Dann müssen wir erst sehr lange miteinander reden, bevor was passiert.
Ja, und ein Problem ist, wir haben das hier auch schon mal angesprochen, aber dass das Ganze halt auch geframed wird politisch. In Deutschland sehr links, das ist auch nicht überall auf der Welt so, aber in Deutschland ist es irgendwie links, man hat ein Thema der Grünen, die auch als eher links wahrgenommen werden. Man hat solche Galionsfiguren wie Luisa Neubauer, die ja auch für andere linke Themen steht.
Fridays for Future.
Fridays for Future. Also irgendwie bringt man das alles in Verbindung und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass zum Beispiel bei der Jungen Union man sich sagt, sollten wir es mal mit bürgerlichem Klimaschutz versuchen.
Du hast das Thema jetzt schon häufiger mal eingebracht. Ich weiß aber ehrlicherweise nach wie vor noch nicht ganz genau, was das eigentlich sein soll.
Deswegen sprechen wir heute mit zwei Menschen, die dazu intensiv forschen. Silke Borgstedt ist Geschäftsführerin des Sinus-Instituts, war auch schon mal hier für regelmäßige Hörerinnen und Hörer. Sie werden sich wahrscheinlich erinnern. Und Florian Wagner ist Geschäftsführer von Heimatwurzeln, einem überparteilichen Verein. Er selbst ist CDU-Mitglied. Und wir sagen jetzt erstmal Hallo und herzlich willkommen an Sie beide.
Hallo. Vorher wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt Clara und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de und falls ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify und natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr es abonniert.
Florian Wagner, Ihr Verein heißt Heimatwurzeln. Wofür steht das und was hat das mit bürgerlichem Klimaschutz zu tun?
Ja, bürgerlicher Klimaschutz, der fängt für uns in der Heimat an, bei den Menschen an. Das bedeutet, dass wir schauen wollen, die Menschen in der Heimat abzuholen, eben nicht wegzukommen von globalen Narrativen, gerade beim Klimaschutz. Da werden doch immer Weltuntergangsszenarien an die Wand gemalt. Es geht immer darum, ja, den ganzen Planeten zu retten und große auf der Metaebene eben Klimaschutz zu betreiben. Diese Narrative stehen im Raum und unter bürgerlichem Klimaschutz verstehen wir wirklich dieses Bottom-up, wie man so schön sagt, in der Heimat anzusetzen, bei den Menschen anzusetzen, zu schauen, wie kann Klimaschutz vor Ort gelingen, wie kann man die Menschen mitnehmen, wie kann man diese Milieus mitnehmen, die bürgerlichen Milieus, die in der deutschen Gesellschaft ja auch eine entscheidende Rolle spielen, die bei Wahlen eine entscheidende Rolle spielen. Und das ist unser Ansatz, zu sagen, wenn Klimaschutz gelingen soll, wenn das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden soll, dann braucht es die bürgerliche Mitte, dann müssen die mitgenommen werden und dann braucht es eben auch einen neuen Ansatz.
Und wie müsste der aussehen?
Der muss eben in der Heimat ansetzen, ganz lokal bei den Menschen ansetzen, regional ansetzen. Man muss Klimaschutz als ein positives Gewinnerelement erkennen und nicht als ein Verbot, was irgendwo von oben, von Berlin, von Brüssel aufoktroyiert wird, sondern wo die Menschen erkennen, das ist etwas, das bringt mir wirtschaftliche Vorteile, das bringt meiner Region, das lässt die Kassen sprudeln, kommunale Kassen sprudeln. So ein gutes Beispiel ist der Rhein-Hunsrück-Kreis, ein sehr ländlicher Kreis. Ich komme selber aus Rheinland-Pfalz und das war der erste Kreis in Deutschland, der bilanziell CO2-neutral war. Aber eben ein konservativer, bürgerlicher Landkreis, würde man sagen, auch wenn man sich das Wahlverhalten da anschaut. Es war auch ein CDU-Landrat damals, vor über 25 Jahren, der diese regionale Energiewende vorangebracht hat.
Es war auch eine CDU-Kanzlerin, die Klimaschutz auf eine ganz andere Art und Weise nach vorne gebracht hat, vor allem eben auch auf internationaler Bühne. Deswegen war das für mich sowieso immer interessant, einfach eine interessante Beobachtung, wie links dieses Thema in Deutschland betrachtet wird. Frau Borgstedt, vielleicht können Sie einfach nochmal sagen, warum das im bürgerlichen Milieu bisher nicht ankommt.
Also wir finden auch sehr spannend aus der gesellschaftlichen Perspektive, dass dieses Thema die verschiedenen sozialen Milieus unterschiedlich erreicht. Wobei auch nochmal wichtig festzuhalten ist, das kam ja auch eben in dem Prolog schon, dass es natürlich für alle relevant ist, aber sie fühlen sich nicht alle von Klimapolitik angesprochen, weil eben tatsächlich gerade in den angesprochenen bürgerlichen Milieus, auch in ressourcenschwachen Gruppen generell, die Wahrnehmung ist, dass Verzichtsappelle etc. permanent an sie gerichtet sind und man fürchtet, dass da Verteilungseffekte im Spiel sind. Das heißt, dass von Klimaschutzpolitik nicht alle Milieus gleichermaßen betroffen sind. Und hier ist auch nochmal ganz wichtig das Thema der Selbstwirksamkeit und der persönlichen Benefits. Also man versteht noch nicht so genau in diesen Milieus, wie man selbst davon profitiert. Im Moment ist die Wahrnehmung auch aus den Zeiten der Ampelregierung, es wird wohl vieles teurer, man soll auf einiges verzichten, aber betrifft das vielleicht primär so die eigene Lebenswelt und nicht so sehr alle gemeinsam. Man hat das Gefühl, es wird zuerst an die Mitte ein Appell gerichtet, wobei da ja gar nicht der höchste CO2-Print liegt.
Ja. Das heißt so die Eigenheimbesitzer, die aber irgendwie ein kleines Haus haben, ein altes Haus mit alten Heizungen, die müssen sie jetzt als allererstes tief in die Tasche greifen, um die Wärmepumpe einzubauen. Das ist das, was dann irgendwie negativ hängen bleibt.
Ja, und man muss dazu auch den sozioökonomischen Hintergrund verstehen, denn es ist ja so, dass in den Milieus, in denen die finanziellen Spielräume nicht ganz so groß sind, auch der zeitliche Planungshorizont kürzer ist. Das heißt, wenn man dort sagt, das rechnet sich in 20 Jahren, das ist noch in vielen Teilen der Mitte natürlich plausibel, aber man sieht aktuell eine Verteuerung, gerade bei den Dingen, die hier besonders zu Buche schlagen, Energie, Lebensmittelpreise etc., dann sagen die, das funktioniert im Moment gerade nicht. Das ist mir schon klar, dass sich das irgendwie rechnet, wenn ich da in eine neue Technologie investiere in 10 Jahren. Aber das kann ich gerade nicht aufbringen. Oder eben das Auto mit dem E-Antrieb ist entsprechend teurer. Wenn es dort mehr Unterstützung gäbe oder mir auch gezeigt wird, wie ich davon profitieren kann, dann wären die Bereitschaften höher. Im Moment hat man das Gefühl, dass eher obere Schichten von Dingen profitieren oder es sich zusätzlich leisten können und man den Eindruck hat, es gibt auch noch strukturelle Hebel, es gibt sehr viele klimaschädliche Subventionen, aber als erstes soll sozusagen ich mein Auto ein bisschen mehr stehen lassen in Zukunft.
Das ist ja auch nicht falsch, also es ist ja tatsächlich so, dass es natürlich gerade so ist, dass besonders diese klimaschädlichen Subventionen, die laufen weiter. Davon profitieren insbesondere Leute, die das haben, die einen Dienstwagen haben zum Beispiel. Da sind wir ja dann schon relativ weit oben in der Einkommensklasse, die sich das leisten können, gleich die PV-Anlage und alles drum und dran, sich neu zu installieren und alles modern auszustatten. Das heißt, das ist ja auch einfach, die Wahrnehmung stimmt ja mit der Realität überein. Müsste es da nicht dann auch einfach einen Politikwechsel geben? Bei Ihnen klingt das so, als sei es vor allem ein Kommunikationsproblem.
Ich denke, dass das Problem liegt auch daran, dass wir zu wenig differenzieren zwischen gesellschaftlichen Gruppen, dass man nicht nur dieses, ja, die einen wollen Klimaschutz und die anderen nicht, so ist es ja nicht. Das ist ja auch genau das, was in diesem bürgerlichen Klimaschutz nochmal drinsteckt. Was meinen die Leute eigentlich genau, was sie da tun? Die sagen, was soll denn das? Ich habe doch meine bienenfreundlichen Pflanzen, ich habe doch hier mehr Grün als, oder finden Sie mal in Bayern einen Landwirt, der keine PV-Anlage auf der großen Scheune hat.
Das gilt dann schon als Klimaschutz.
Ja, zum Beispiel, also dass die aus ihrem Verständnis sagen, aber da tue ich doch schon etwas, ja. Und fliegen tue ich sowieso eigentlich überhaupt gar nicht. Das ist ja gar nicht mein Thema, ja. Insofern darf ich ja dann ein bisschen mehr mit dem Auto fahren. Also ich meine diese Berechnungsmodelle und ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht nur in diese verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen schauen. Diese Sichtbarkeit und Repräsentanz ist ja ein Riesenthema, dass sich Teile der Mitte nicht gesehen fühlen. Aber eben auch, dass nicht Land Land ist und Stadt Stadt, sondern dass wir eben diese regionalen Besonderheiten auch anschauen müssen und dass wir eben schauen müssen, wo sind auch die Strukturen vorhanden, um eben Mobilität auch tatsächlich umstellen zu können. Ja, oder das auch das Thema Wohnen ist ja völlig anders gelagert in städtischen wie in ländlichen Regionen, wo die Problematik liegt. Es geht ja nicht nur um teure Stadtwohnungen etc. und um weniger Quadratmeter, sondern auch um Leerstand oder nicht vorhandene Sanierung in anderen Regionen, ja.
Und das muss man gänzlich anders politisch aufarbeiten, bürgerlicher aufarbeiten.
Ich würde uns als Ergänzung oder bürgerlichen Klimaschutz als Ergänzung zum Klimadiskurs sehen. Ich glaube, es braucht ja effektive Klimaschutzmaßnahmen. Wenn, wie gesagt, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, dann müssen alle Anstrengungen, alle Hebel umgelegt werden. Was wir aber ja sehen in Deutschland, aber in Europa, in der ganzen Welt, ist, dass es einen Backlash gibt, dass Klimaschutz ins Hintertreffen gerät. Und wir sehen da einen großen, Sie hatten das gerade eben gesagt, Angela Merkel war damals auch ja Klimakanzlerin und das ist
Olaf Scholz war auch Klimakanzler.
Olaf Scholz war auch Klimakanzler, genau. genau. Was ich sagen will, das ist kein Thema, was parteipolitisch ausgeschlachtet werden müsste, wird natürlich oft gemacht. Das ist natürlich, es gibt
von
natürlich, ja, man sieht natürlich am rechten Rand die AfD, die auch als Klimaleugner auftreten, die den Klimawandel gänzlich ablehnen und dementsprechend natürlich auch Klimaschutzmaßnahmen kritisch gegenüberstehen und ablehnen. Aber im demokratischen Spektrum besteht ja ein Konsens, dass es Klimawandel gibt und dass man dagegen was tun muss. Und,
aber gewisse Maßnahmen werden ja auch am bisschen weniger rechten Rand auch abgelehnt oder zumindest spöttisch kommentiert öffentlich, sage ich mal.
Da kommt bürgerlicher Klimaschutz ins Spiel, wo wir sagen würden, das ist etwas, wo man auch positiv zeigen kann, da geht auch Wirtschaftswachstum mit, da kann man Arbeitsplätze mit schaffen, da kann man den Wirtschaftsstandort Deutschland mit stärken, da kann man eben die Menschen mitnehmen und das wiederum führt dann auch zu politischem Umdenken, dass man das als ein Gewinnerthema sieht und da wollen wir hin, das wollen wir entsprechend
Jetzt habe ich vor Jahren mal Kommunikationswissenschaften studiert, nicht besonders erfolgreich. Ich fand es auch nicht besonders spannend, wahrscheinlich war ich deswegen nicht besonders erfolgreich. Aber wir haben ja angefangen mehr oder weniger mit dem Empfänger, mit den Menschen auf dem Land, in den Städten, mit den unterschiedlichen Regionen. Aber da gibt es ja auch immer einen Sender, der gehört ja auch dazu. Müsste man dann aber nicht eigentlich sagen, ja liebe CDU, liebe CSU, mach doch mal ein Angebot für den bürgerlichen Klimaschutz. Wo seid ihr denn eigentlich gewesen die letzten 15, 20 Jahre?
Das ist ja genau der Punkt, wo wir sagen als Verein, wir müssen ein Angebot schaffen, wir müssen auch ein politisches Angebot den Politikern, den Parteien machen, bürgerlichen Klimaschutz. Das ist ja unser Ansinnen zu sagen, man kann den Hebel eben noch umlegen, man kann da auch noch was gewinnen, man kann da auch noch was retten in der ganzen Debatte und letztlich auch der Politik, das sehe ich auch als meine persönliche Aufgabe, als Aufgabe unseres Vereins, da auch mit Politikern, auch mit CDU-Politikern ins Gespräch zu gehen und zu sagen, Klimaschutz ist etwas, was ein letztlich auch, wenn man darüber sprechen will, christliches Thema ist. Ja, die CDU ist eine christliche Partei, hat das C im Namen, die CSU auch. Und ich bin selber Katholik, ich bin studierter Theologe und die Bewahrung der Schöpfung, das ist etwas, was ein total konservatives Thema sein könnte, ja, was in anderen Ländern auch der Fall ist. Also wenn man da nach Großbritannien guckt, da gibt es eine konservative Klimabewegung, die das in der DNA drin hat. Insofern ist ja meine These, das ist ein Thema, was eben nicht, das ist kein linkes Thema. Klimaschutz ist kein linkes, progressives Thema, sondern im besten Fall schafft man einen Grundkonsens in der Gesellschaft. Und nochmal, wir sehen uns nicht als Konkurrenz zu einer linken Klimabewegung, sondern als natürliche Ergänzung, damit man die Ziele in Deutschland erreicht.
Um das nochmal einzuordnen mit diesem links und konservativ, was es ja oft in Deutschland links macht, sind die Akteure, die da präsent sind, aber auch natürlich, ich glaube, Sie, Frau Borkstedt, hatten das eben auch schon einmal gesagt, diese Verteilungsproblematik. Es gibt natürlich schon gerade viele, die im Klimaschutz tätig sind, die sagen, nein, es geht natürlich auch darum, Vermögen anders zu verteilen. Ne? Man hat dann die Möglichkeit, an den Gewinnen von der Energiegewinnung zum Beispiel zu beteiligt zu werden, zu profitieren. Machen wir gleich eine Bürgerinitiative für die Windkraft und für die Solaranlagen. Und natürlich ist das deswegen auch ein Verteilungsthema. Und das ist ja das, was normalerweise klassisch in der ganz klassischen Lehre in links und eher konservativ aufteilt, ist ja die Frage, müssen wir das anders verteilen, die Gewinne und die Kosten in dieser Gesellschaft? Und da finde ich das dann schon interessant zu fragen, weil Sie eben gesagt hatten, genau das stört aber das bürgerliche Milieu, dass Sie das Gefühl haben, es wird anders verteilt. Dabei ist ja eigentlich genau die Idee von vielen Klimaschutzprojekten und Energiewendeprojekten, hey, wir haben jetzt die Gelegenheit, in dieser großen Transformation tatsächlich auch ein paar Ungleichgewichte anders aufzuteilen.
Die Rollen neu zu verteilen.
Neu zu verteilen, Gewinne und Verluste. Mhm.
Ja, und es ist ja auch so, dass es vor Ort sehr häufig gut funktioniert, wenn wirklich an den Sachthemen gearbeitet wird im Bereich der kommunalen Wärmeplanung und so weiter, im Quartiersmanagement etc. Sobald man auf die Sachthemen gelangt, funktioniert es sehr gut. Ich finde das schon ein sehr interessantes Thema, wo das eigentlich auch herkommt, dieses Framing. Denn natürlich ist das etwas, was für alle Milieus gleichermaßen relevant sein sollte und auch müsste. Denn ansonsten bekommt man es nicht hin. Wir beobachten ja auch in der Gesellschaftsforschung so soziale Kipppunkte. Also wie kann ich Mehrheiten erlangen? Und Mehrheiten für Klimaschutzmaßnahmen gehen nicht ohne die Mitte. Da fehlen zu viele Prozentpunkte, wenn man die nicht mitnimmt. Das heißt, man kann es sich schlicht nicht leisten. Aber es ist schon sehr auffallend in Deutschland, dass es sehr stark auch an eine Partei gebunden ist eigentlich, was nicht so sein muss. Vielleicht auch aus Sicht der Partei der Grünen gar nicht so ist. Ja, aber das ist tatsächlich stark, dass das damit assoziiert wird. Und wenn wir uns das anschauen, ist es doch auch eine ästhetisch-kommunikative Distanz zu diesem Thema in vielen Teilen und auch zu den Akteuren, wie Sie gesagt haben, dass man das Gefühl hat, das sind Menschen, die von meinem Alltag relativ weit entfernt sind. Ob das nun stimmt oder nicht, aber das ist der Eindruck.
Ist denn Deutschland in der Hinsicht ein Ausnahmefall? Du hattest ja schon angesprochen, es gibt viele andere Länder, wo das anders ist.
Also ich erlebe das immer bei den Klimakonferenzen gerade, dass in vielen afrikanischen Ländern, auch in südamerikanischen Ländern, diese christliche, dann häufig katholische Perspektive so wichtig ist. Und das sind dann sehr konservative, also die Klimabewegung in vielen afrikanischen Ländern ist eine katholische Bewegung und damit auch meistens sehr konservativ.
Und da gibt es dann, weil Sie auch Großbritannien angesprochen hatten, da gibt es diese Spaltung nicht, die man in Deutschland hat zwischen...
Ja, zumindest nicht bei dem Klimathema. Da will ich auch nochmal drauf eingehen, weil jetzt gerade das Thema Umverteilung nochmal kam. Natürlich ist das etwas, das ist ein großes Fass. Und wenn konservative Milieus, bürgerliche Milieus das Gefühl haben, da wird jetzt der Klimaschutz als die große Transformation okkupiert, ja, und vereinnahmt, dann hat man genau das Problem. Aber wenn man das losgelöst bekommt, und natürlich muss man schauen, dass Klimaschutz auch gerecht, sozial gerecht ist, und da spreche ich auch nochmal als Katholik, ja, die katholische Soziallehre, das ist natürlich auch etwas, was immer mitgedacht werden muss. Soziale Marktwirtschaft, natürlich Marktwirtschaft, aber sie hat halt eine soziale Komponente und die muss mitgedacht werden, aber es ist eben auch eine Marktwirtschaft und es geht eben auch, da würde ich auch nochmal den Punkt stark machen, es geht nicht darum, grundsätzlich alles in Deutschland umzuverteilen und jetzt die große Transformation, gesellschaftliche Transformation voranzubringen.
Ja, so habe ich das aber tatsächlich auch nicht verstanden, sondern dass man tatsächlich den Menschen, die bisher nicht die Möglichkeiten hatten, dass man denen neue Optionen bietet, sich am wirtschaftlichen Aufstieg zu beteiligen.
Und da würde ich sagen, jetzt auf Klimaschutz wieder bezogen, dass man da eben anreizbasiert vorgehen muss, weniger verbotsgetrieben, sondern mehr zeigen muss, wo sind denn die Möglichkeiten, also wo kann Politik eben Angebote, Anreize schaffen, damit es möglich wird. Ja, und nochmal, das muss sozial gerecht ausgestaltet sein, man darf da niemanden abhängen, weil das führt ja dann auch langfristig zur Spaltung der Gesellschaft, wenn wir immer weiter auseinanderdriften. Man muss den gesellschaftlichen Zusammenhalt haben. Das ist auch ein Thema für uns als Verein, wenn ich das nochmal gerade sagen kann, diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt, auch das 1,5-Grad-Ziel werden wir nicht erreichen, wenn die Gesellschaft auseinanderdriftet. Wenn wir uns auseinanderdividieren, dann ist Klimaschutz in 4 Jahren vielleicht gar kein Thema mehr.
Das heißt, wie arbeiten Sie konkret als Verein? Können Sie das uns mal an einem Praxisbeispiel erklären?
Sehr gerne, sehr gerne. Also wir haben mehrere Projekte laufen. Ein Projekt, was ich gerne mal hier einbringen will, ist das Landfrauenprojekt. Wir arbeiten mit den Landfrauen Rheinland-Nassau zusammen in Gartenworkshops. Das heißt, es geht darum, die bürgerliche Mitte, die bürgerlichen Milieus, die wir ja auch durch das Sinus-Institut sehr gut kennen, die zu involvieren und da genau diese Thematik ist eben schon mal angeklungen, ja, wie kann ich meinen Garten so gestalten, dass er ressourcenschonend ist, dass er, weil die Menschen merken im Garten als erstes den Klimawandel. Ja, das ist ein ist
die Menschen, die einen Garten haben.
Die einen Garten haben, genau. Aber das ist halt eben bürgerliches Milieu, wo ich jetzt auch mal ganz platt sage, das ist ja unsere Zielgruppe. Mhm. Und da ist es in der Regel durchaus der Fall, dass man einen eigenen Garten hat, dass man ein Einfamilienhaus hat, im ländlichen Raum eben aufwächst. Und da haben die Menschen eben den Garten und die Landfrauen sind für uns, die sind ja nicht im Verdacht, eine Klimaschutzorganisation zu sein, aber sie sind eine große Organisation in Deutschland, fast 500.000 Mitglieder in der Fläche vertreten und das ist einer unserer Partner und mit denen zusammen gehen wir in den Dialog. Es geht da auch viel um Landwirtschaft natürlich, es geht darum, wie kann ich den Konsumenten und den Verbraucher zusammen, den Konsumenten und den Produzenten zusammenbringen in den Dialog. Wir haben ja die Bauernproteste gesehen, da ist ja auch viel Aufreibung drin. Und das sind die Projekte konkret. Wir versuchen, die Menschen so Awareness zu schaffen, also mitzunehmen, Klimaschutz greifbar zu machen, auf lokaler, auf örtlicher Ebene. Und genau, das ist ein Projekt.
Wird dort, weil ich es vorhin selber schon angesprochen habe und jetzt einfach neu berichten, wird dort tatsächlich über so Dinge wie Fleischkonsum gesprochen?
Ja, weil in diesem Projekt es auch nicht nur um den Garten geht. Wir haben das viel größer gefasst. Wir haben eine Workshop-Reihe, da geht es eben ums Thema Gärtnern und wie lege ich meinen Garten an, dann den Dialog mit der Landwirtschaft, aber auch das Thema Ernährung. Also wie ernte ich quasi aus dem Garten, wie mache ich meine Lebensmittel haltbar? Und da spielt eben das Thema Ernährung auch eine große Rolle. Aber auch hier gilt für uns und letztlich auch für die bürgerlichen Milieus, es geht nicht darum, den Fleischkonsum zu verbieten, und mit neuen Verboten um die Ecke zu kommen, sondern ein Bewusstsein zu schaffen, wie gehe ich denn damit um?
Interessanterweise kenne ich niemanden, der den Fleischkonsum je verbieten wollte.
Ich muss mal an eine Folge von uns denken, wo wir zwei Wissenschaftler zu Gast hatten. Und natürlich ist es dann auch immer schwer, die untersuchen halt ein Thema und versuchen zu einem bestmöglichen Fazit zu kommen. Und die hatten halt damals zu uns gesagt, ich glaube, das war die Überschrift bei uns, ohne Fleischverzicht wird es nicht gehen oder ohne Fleischsteuer wird es nicht gehen.
Ja.
Das ist ja eben das, was man auch in der öffentlichen Diskussion wahrnimmt. Es ist nicht politisch jetzt, dass ein Verbot im Raum steht, das wollte ich damit gar nicht sagen, aber es wird ja schon auch immer wieder suggeriert, man muss seinen Lebenswandel ändern und bürgerlicher Klimaschutz, der versucht nicht die Menschen zu ändern, sondern der versucht das Leben der Menschen besser zu machen.
Jetzt stellt sich dann mir nur die Frage, wenn ich den Wissenschaftlern vertraue, dass sie mit korrekten Daten gearbeitet haben und die bestmöglichen Schlüsse gezogen haben und eindeutig sagen, naja, wir müssen halt schon weniger Fleisch essen, irgendwie ansonsten kommen wir ja aus der Nummer nicht mehr raus. Wie vermittle ich das denn dann den Menschen?
Ja, wir müssen schauen, dass wir CO2 einsparen, dass wir andere Klimagase einsparen. Wir müssen schauen, dass wir die Klimaziele erreichen. Aber die Wege und Mittel dahin, die würde ich nicht als festgefahren sehen, sondern es ist
technologieoffen.
Technologieoffen, genau. Technologieoffen. Und aber auch nochmal den Lebenswandel der Menschen, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind und zu schauen, wie kann ich anreizbasiert Veränderungen auch schaffen, aber eben nicht mit der Verbotskeule.
Frau Borgstedt hat er sich hier schon mehrfach gemeldet.
Ich wollte noch mal ganz kurz auf diesen Punkt, wie bekommt man denn dann für das, was quasi wissenschaftlich klar ist, wie bekommt man diese Botschaft herüber, dass es eben auch passiert? Es ist natürlich so, schon so, dass wir in der gesellschaftlichen Entwicklung immer sehen, dass es bestimmte Leitmilieus gibt, die bestimmte Veränderungen aufnehmen, ob die jetzt gut sind oder schlecht sind, und das trägt sich so in die Mitte. Aber dass wir eben diese Mitte auch dafür brauchen. Und interessant ist ja aber auch, dass wir eben zum Beispiel ja auch einen sinkenden Fleischkonsum haben. Also diese veganen Produkte zum Beispiel haben vor allen Dingen geboomt im adaptiv-pragmatischen Milieu in der Mitte. Ja, als irgendwie
adaptiv-pragmatisches Milieu, das da kurz
das
erklären.
Das ist unsere
bitte.
Moderne Mitte. Das ist sozusagen die bürgerliche Mitte nochmal refreshed. Das sind sozusagen die etwas aktuelleren, also die eben sagen, ich möchte auch genau das auch ein Eigenheim mit Natur im Einklang leben, aber irgendwie auch modernes Leben. Ich will reisen, ich engagiere mich für meinen Beruf, ich möchte eine Familie haben, etc.
Sie sind bereit, sich anzupassen,
genau.
So adaptiv.
Und die haben ja gerade sehr viele dieser Trends auch aufgegriffen. Es ist ja nicht so, dass man da alles wie Sauerbier herantragen muss, sondern dass sich diese Milieus auch immer inkrementell entwickelt haben. Hier geht es darum, dass diese Transformationsappelle, wie sie dort empfunden werden, das ist nämlich interessant, dass das ja in der Tat, da werden Dinge als Verbot empfunden, obwohl sie nicht als Verbot formuliert sind, aber die sind alert für alle Formen von macht das Leben anders. Wenn sie das als selbstgewählte Entscheidung erleben, und das haben sie eben in vielen Bereichen, wenn man sich mal anschaut, wie sich dort das Leben verändert, oder wenn sie mal in Neubausiedlungen unterwegs sind sicherlich nicht des Klimaaktivismus verdächtig. Ich hatte neulich so ein Setting, wo ich in so einer Neubausiedlung stand und es wurde eben auch auf Klimaschutzmaßnahmen geschimpft und ich sah so eine Kulisse von Wärmepumpen da im Hintergrund. Und genau, also ja. Wir müssen auch da hinschauen, wo verhalten sich die Menschen schon entsprechend und wie kann man das unterstützen? Ja?
Muss man da vielleicht auch einfach mal konstatieren, dass nicht alles, was die Leute sagen, entspricht der Realität? Also die Leute haben ja, finde ich, ein großes Talent, im Guten wie im Schlechten Dinge darzustellen. Also ne, Klimaschutz ist doof, aber die neue Wärmepumpe, die nehme ich doch mit, wenn Sie das so sagen.
Ja, das sind natürlich auch Milieus, die sehr stark auf die persönlichen Benefits gucken, die immer natürlich für Gemeinsinn sehr stark werben und eben auch sagen, bestimmte Gruppen koppeln sich aber ab und die tun quasi so, als wären sie so für alle, aber sie selbst möchten dann doch nicht auf die zweite Flugreise im Jahr verzichten. Das ist ja so ein bisschen dieser Konflikt, der da halt ständig rauskommt. Und ich möchte auch nochmal sagen, dass die sehr positiv, diese Milieus der Mitte sehr positiv 2021 so ein bisschen offen, neugierig in dieses Thema sozial-ökologische Transformation eingestiegen sind. Es war ja nicht so, dass alle gesagt haben, um Gottes Willen, was kommt jetzt? Mhm. Ja? Aber die sind aktuell transformationsenttäuscht, weil das erstmal, ich meine, gut, dieser technokratische Begriff und was das da bedeutet und dass sich jetzt alles ändert, das ist sicherlich nicht attraktiv angekommen. Aber vor allen Dingen hatten sie den Eindruck, dass das sozial von sozial-ökologisch eigentlich bislang noch gar nicht vorgekommen ist. Also wie soll das entsprechend ausgestattet sein? Aber es geht tatsächlich auch um Anerkennung von Lebensleistung und Bemühungen. Und die sind halt nicht beim Thema Nachhaltigkeit über, mach das mal, das ist besser für den Planeten und die Gesellschaft, sondern die sagen, das ist gesünder für meine Kinder. Genau, ja. Also es geht gerade bei dem ganzen Kosmetikthema haben wir diesen Shift sehr stark geschafft. Wir sind ja auch im Konsumbereich unterwegs, durch das Thema ohne Gift, ohne Zusatzstoffe, Gesundheit und so weiter. Also natürlich wollen die mikroplastikfreie Produkte, und da tut sich teilweise mehr, als man denkt. Und natürlich auch, weil die teilweise auch selbst Produzenten sind oder eben Kontakt dazu haben.
Wenn ich noch ergänzen darf, gerade nicht nur gesund, sondern auch, wenn es dem Geldbeutel gut tut. Also ich komme selber aus einem kleinen Dorf und auf jedem dritten Hausdach ist eine Photovoltaikanlage installiert. Und wenn die Sonne scheint, so wie heute, die Hörer können das nicht sehen, aber dann sind die Leute draußen im Garten und haben ihre App auf dem Handy und gucken und vergleichen, wie sie gerade Strom produzieren und wie sie gerade damit Geld verdienen. Also es ändert sich schon was. Und ich würde auch sagen, auch in konservativen Milieus kann sich was verändern, aber es muss halt von den Menschen selber kommen. Es muss halt aus dem Eigenantrieb herauskommen und nicht von oben.
Was ich bei dem Thema Ernährung und Fleisch einfach wirklich interessant finde, ist, meine Oma, die ganz sicher nicht in dem Verdacht stand, besonders links zu sein, die hat sich immer über diesen stark angestiegenen Fleischkonsum geärgert. Weil im Grunde ist das ja auch etwas, was jetzt nicht ewig schon immer so war. Und die Idee, also sie war immer so, Sonntagsbraten, also den lasse ich mir auf gar keinen Fall nehmen. Und das ist, glaube ich, eine Aussage, die viele unterschreiben würden in diesem Milieu. Aber diese Idee davon, ich möchte gerne morgens, mittags, abends einen Aufschnitt aus Fleisch und die Currywurst am Nachmittag, den Kraftriegel, den lasse ich mir auch nicht nehmen. Die konnte sie zum Beispiel nie nachvollziehen. Und eigentlich sind ja diese Werte, Sparsamkeit und irgendwie Angemessenheit und so, auch etwas, was in diesem Milieu Anklang finden müsste. Oder irre ich mich? Deswegen finde ich gerade bei diesem Thema Fleischkonsum, weil Sie jetzt auch wieder gesagt haben, das ist irgendwie dann immer mit Verzicht und das lasse ich mir nicht nehmen und so weiter. Aber in meinem Kopf passt das eigentlich sehr gut zum Thema Konservatismus und der Frage, wie gehen wir eigentlich mit unseren Ressourcen um?
Das würde ich auch unterschreiben. Da würde ich auch sagen, genau das ist es auch. Also Fleischkonsum, Sie hatten ja das Beispiel Ihrer Oma angesprochen. Ich bin selber in einem Haushalt mit sechs Personen. Also ich hatte drei Geschwister aufgewachsen. Und da wurde auch geschaut, da gab es auch nicht jeden Tag Fleisch. Und da wurde auch jeder Euro umgedreht. Das würde ich also voll unterschreiben, dass da ein Maß und Mitte müssen gelten. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass es eben die Frage ist, wie kommuniziert man das? Wie kommuniziert Politik? Auch Medien sind natürlich auch mitverantwortlich. Aber wie kommuniziert man das Ganze und ist es nicht sinnvoller, Menschen da abzuholen in ihrer Lebensrealität, wo sie sind, in ihrer, ja, in ihren Traditionen, in ihrer, ja, der Sonntagsbraten ist ja auch eine Tradition, den will man sich nicht nehmen lassen. Und
muss
wie kann man
ja
da
auch
muss
nicht.
Man auch nicht,
also,
genau. Und wie kann man
das in Ordnung?
Genau, aber eben klang schon wieder an, ja, muss man nicht doch eigentlich Fleisch verbieten. Und das ist
das sag ja nicht.
Nee, genau, aber das ist es ist halt Teil in der des Klimadiskurses, das würde ich schon so sagen. Im Klimadiskurs findet das statt. Im Klimadiskurs fand auch statt die Frage nach der Heizung. Ja, und das kommt bei den Menschen halt an als etwas, da wird mir was weggenommen. Das bereitet Sorgen, das bereitet Ängste. Und mein Ansatz, unser Ansatz ist zu sagen,
aber dann
ist es nicht erfolgreicher, wenn man das einfach umdreht und das Gewinner, die positiven Seiten hervorstellt.
Aber dann sind wir wieder an dem Punkt, an dem Clara und ich ganz kurz am Anfang gesprochen haben. Irgendjemand muss ja anfangen. Weil wenn wir nicht vorangehen, sage ich mal, in Deutschland, es geht ja um die ganze Welt. Und Fleisch wird ja auf der ganzen Welt konsumiert. Und irgendwann muss ja irgendwo jemand den Anfang machen und vielleicht sagen, wir konsumieren weniger. Wir haben jetzt auch schon darüber gesprochen, machen wir ja tatsächlich in vielen Fällen sogar schon. Aber wenn dann jeder immer sagt, na, ehrlicherweise möchte ich nicht verzichten irgendwie, dann machen wir ja genau 0 Schritte vorwärts.
Ich würde auch nicht sagen, dass ich nichts verändern muss, im Gegenteil. Aber die Frage nochmal, es geht ja darum, wie muss Politik letztendlich einen Ordnungsrahmen vorgeben? Und ich glaube, das ist der Politikwechsel, den es dann braucht, andere Ordnungsrahmen vorzugeben, damit die Klimaziele erreicht werden. Und auch die politische Kommunikation muss anders werden.
Aber was sehen Sie zum Beispiel bei dem Beispiel für eine realistische Möglichkeit? Fleischsteuer, ich glaube, Verbot. Ich kenne wirklich keine einzige Forderung von Fleischverbot, aber können wir gerne nochmal nachher suchen. Trotzdem wird das immer wieder in das Narrativ reingebracht. Man darf auch den Verdacht in den Raum stellen, absichtlich.
Ich glaube, unser neuer Landwirtschaftsminister hat ja auch gesagt, wir müssen jetzt erstmal mehr Fleisch essen oder so. Eine Landwirtschaftssteuer wird es nicht geben oder so. Mhm.
Genau, also ich meine, man muss sagen, gerade aus den konservativen Milieus wird dann gerne dieses Narrativ bedient, die wollen uns das Fleisch verbieten, statt eben darauf einzuzahlen und zu sagen, naja gut, finden wir nicht wieder zurück zum Sonntagsbraten. Ich nehme das jetzt einfach mal, weil das so in dieses traditionelle Bild reinpasst. Das heißt, ich finde es tatsächlich immer schwierig, dann den Vorwurf in den Raum zu stellen, man will es uns verbieten, den es so in der Form eigentlich gar nicht gibt. Das verfängt, das bleibt hängen und dann am Ende ist keiner mehr bereit. Naja, also ich frage mich, was ist denn dann der andere Weg, außer an den Preis zu drehen, um wirklich dafür zu sorgen, dass sich der Fleischkonsum so drastisch reduziert, wie er ja tatsächlich reduziert werden müsste. Also das sind ja schon erhebliche Mengen. Es reduziert sich ja schon, aber sehr langsam, zu langsam, um unsere Klimaziele zu erreichen.
Ja, also das ist natürlich eine schwierige Frage, wie wir aus diesen Dichotomien rauskommen. Und sobald es in eine Richtung schlägt, geht es wieder in die andere. Und es ist natürlich aber auch ein Thema der Vermittlungsinstanzen. Also medial wird natürlich auch gerne eben so dichotom aufgegriffen. Das macht natürlich auch total Spaß, der Tofu-Fleisch-Streit. Also das wird natürlich auch rausgesucht und gezerrt. Und ich glaube, da gehört auch Verantwortung dazu, mal darüber hinwegzuschauen und zu sehen, wie wollen wir denn gemeinsam eben uns ernähren. Und ich glaube, spätestens über das Gesundheitsthema und wie wir uns entwickeln, wir sehen es an den Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder sonst was, also dass wir uns künftig gesünder ernähren müssen, ist ja irgendwie allen klar. Und ich glaube, das ist auch etwas, was in der bürgerlichen Mitte total adressiert werden kann.
Also das wäre zum Beispiel, das finde ich interessant, das wäre ja zum Beispiel, wie Sie haben gesagt, wie bei den Kosmetikprodukten, statt beim Fleisch auf den Klimaaspekt zu gucken, auf den Gesundheitsaspekt gucken.
Also bei uns gibt es kaum noch Nachhaltigkeitsprojekte, wo wir das Wort Nachhaltigkeit verwenden. Tatsächlich.
Das erinnert mich an meinen Besuch in den USA.
Ja, es geht wirklich darum, für manche ist es, also Beispiel Hausbau, da hatten wir auch mal ein Projekt zu dieser Thematik und alle Häuser sollten CO2-neutral sein etc., aber bei der Variante für die bürgerliche Mitte war das dann eher, das ist effizient, sie sparen langfristig Geld.
Das ist das Kuschelhaus.
Auch dieses ein Haus für alle Fälle, man kann was anpassen etc. Im eher so Performer-Milieu, die überhaupt nichts mit Ökologie am Hut haben.
Die fühlen sich dann auch nicht veräppelt, weil die wissen doch auch, dass das am Ende
auch Klimaschutz
ist. Die
haben gesagt, hiermit sind sie der Erste in ihrer Siedlung, der diese tolle, smarte Haustechnik hat etc. Das klingt jetzt ein bisschen plakativ, aber was sind die jeweiligen Vorteile, die das bringt? Und es ist jeweils was ganz anderes. Und in der bürgerlichen Mitte funktioniert alles das nicht, was ich sage jetzt bewusst Nicht-Verbot, was über moralische, extrem langfristige planetare Aspekte. Planetar könnte noch sein mit Blick auf die Kinder, Kindererziehung, da funktioniert der Planet auch noch sehr gut. Aber alles, was so ein, du hast dich eigentlich schlecht verhalten und du musst besser werden.
Was ja interessant ist, weil wenn wir an.
Funktioniert dort nicht, leider.
Das ist total interessant, weil wenn wir an Konservatismus denken, dann denke ich eigentlich genau daran, wir halten uns an gesellschaftliche Regeln, wir benehmen uns gut.
Den Zeigefinger.
Also für, ich finde es einfach nur wirklich eine spannende Beobachtung, dass gerade in diesem Milieu man so allergisch darauf reagiert, umgekehrt aber ja durchaus kein Problem damit hat zu sagen, Moment mal, bei uns gibt es diese Regeln und an die hat man sich zu halten in anderen Fragen, ja, sei es jetzt in anderen bildungspolitischen Fragen zum Beispiel, wo man sagt, nee, so haben wir das aber schon immer gemacht und das gehört sich so und so weiter. Das finde ich einfach interessant oder würde mich auch Ihre Einschätzung interessieren. Auch da ist man ja auch schnell wieder bei dem Christlichen, wo ja der Zeigefinger durchaus auch eine Rolle spielt.
Ja, ich würd zunächst einmal nochmal widersprechen, dass Leute sich veräppelt fühlen. Ich habe, wie gesagt, selber auch eine PV-Anlage auf dem Dach und die habe ich nicht aus Klimaschutzgründen aufs Dach gemacht, sondern weil sich das rechnet, weil sich das über einen Zeitraum rechnet, weil ich damit
ich meine,
Geld verdiene.
Nur in der Ansprache.
Genau, und, also, ja, aber auch in der Ansprache. Warum muss es denn moralischer Ansprache sein, Klimaschutz zu betreiben, wenn ich das Ganze auch über das finanzielle Argument mache? Auch das E-Auto. Ich bin gerade in der Überlegung mit meiner Frau, ein Elektroauto anzuschaffen und das rechnet sich für mich und deshalb kaufe ich das und da spielen diese großen Szenarien, natürlich der Klimaschutzaspekt, das ist was Schönes, das nimmt man gerne mit und ich sowieso, aber das ist ein hartes Argument zu sagen, ich kaufe mir ein Elektroauto, weil es rechnet sich, es ist eine Anschaffung teuer, aber im Zeitraum spare ich damit Geld. Und wenn man das in die Debatte mehr einbringt, dann erreicht man auch die konservativen Milieus, weil es da eben nicht um diese aufgeladenen moralischen Debatten geht, sondern ganz simpel um, ich möchte damit Geld verdienen oder ich möchte damit sparen, weil der Sparaspekt natürlich auch gerade in bürgerlichen Milieus eine ganz große Rolle spielt.
Und warum ist das Wort Moral so in diesen bürgerlich-konservativen Milieus so in Verruf geraten? Das würde ich sagen, war vor 100 Jahren wirklich anders, oder?
Moral also, an sich würde ich nicht sagen, aber es ist dieses moralische, mir schreibt jemand vor, wie ich zu leben und zu handeln habe.
Nee, es kommt auch darauf an, wer es vorschreibt, glaube ich, oder?
Ja, das war nämlich mein Verdacht, genau.
Ja. Nee, es ist wirklich auch nochmal, wer ist der Sender und wer der Empfänger. Mhm. Also denn die haben ja schon auch hohe moralische Ansprüche und sind ja auch bereit, sich an Dinge zu halten. Meine Wahrnehmung ist, wenn wir in, das kriegt man nicht durch Ankreuzfragebögen raus, aber wir machen ja auch sehr viel qualitative Forschung, dass erwartet wird, dass diejenigen, die senden, sich genau auch an diese Appelle halten. Mhm. Und wenn die Appelle
so wie der
Fahrer aus
sich selber nicht an
ja,
dran hält, dann
ja. Genau. Und wir haben natürlich das Problem des nachlassenden Vertrauens in die Arbeit der Politik, also die etablierten Politiker, PolitikerInnen, wo man das Gefühl hat, die repräsentieren uns gar nicht mehr so sehr. Das ist der Eindruck. Das sind keine normalen Leute mehr. Und die führen einfach, daher kommt auch diese Kritik ständig, ach, die sind dann in ihrem riesen Regierungsflieger und kommen da gestylt rein und raus und so weiter. Und die wollen mir jetzt erzählen, dass das ist der Grund. Und da komme ich nochmal ganz kurz auf den Sonntagsbraten zurück. Der Sonntagsbraten ist eigentlich ein sehr positiv. Da ist nämlich auch was Moralisches drin, denn den Sonntagsbraten gibt es ja, weil er so heißt, nur am Sonntag. Und man isst natürlich eigentlich unter der Woche eigentlich höchstens noch einmal Fleisch. Und
ja.
So kenne ich das auch. Das ist ja schon ein moralisches Prinzip, der Sonntagsbraten, den man wertschätzt. Und im Übrigen, da kommt auch noch was anderes her aus den traditionellen Milieus, um jetzt mal ganz kurz ins Detail zu gehen. Mhm. Man hat ja also da fällt auch auf, dass wir, wenn wir sagen, okay, hier wird Fleisch gegessen, in den Städten essen die Leute nur das Hühnerbrustfilet. Was passiert mit dem Rest vom Huhn? Wird das weggeschmissen? Dieses ganze Thema Verschwendung und so weiter. Man kennt nämlich eigentlich in traditionell bürgerlichen Milieus die Verwertung von sehr vielen Teilen. Man kennt das vielleicht noch so aus der Grundschule, wo man dieses Tier dann aufgemalt hat und man hat die unterschiedlichen Teile und wie wird was verwertet und einmal im Jahr gibt es das Filet. Und man kommt nach Hamburg rein oder Köln und überall ist nur Hühnerbrustfiletstreifen obendrauf. Und das wird als dekadent empfunden.
Hm. Nachvollziehbarerweise ist es ja auch irgendwie, ne? Und trotzdem ist es dann natürlich interessant, dass es gerade dort, also ich fand jetzt den entscheidenden Punkt, wirklich dieses Sender-Empfänger und wer sagt es. Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, wo Sie ja als Verein eigentlich reingehen wollen und sagen wollen, wir brauchen andere Ansprechpersonen. Sie haben jetzt eben schon mal die Landfrauen angesprochen, gibt es andere Menschen, also die Kirchen, sind die ein Ort, wo man sagen könnte, die gehen da ja auch schon rein in das Thema?
Da sind genau, die Kirchen sind definitiv ein Ort. Ich denke da aber auch an freiwillige Feuerwehren. Ich denke da ans THW. Ich komme selber aus dem Ahrtal, das ja 2021 von der schweren Flut betroffen war. Und da waren es die Feuerwehrleute, da waren es die Landwirte, die mit angepackt haben. Da reden wir jetzt über Klimaanpassung und Klimafolgen vor allem, Klimawandelfolgen. Aber das sind natürlich das sind natürlich Sender, wenn man die gewinnt, für Klimaschutz zu sprechen, die bei der bürgerlichen Mitte massiv gehört werden, wo ein Vertrauen herrscht. Gerade Feuerwehrleute, das bestätigt jede Umfrage, die ist der Berufsstand mit dem höchsten Vertrauen in Deutschland. Ja, und wenn man die gewinnt als Sender von bürgerlichen Botschaften, bürgerlichem Klimaschutz letztendlich, dann ist, glaube ich, der Sache viel gedient und da arbeiten wir dran. Wir sind also keine klassische Klima-NGO, die durch Aktivismus auffällt, sondern wir versuchen, Partnerschaften zu schmieden mit eher unverdächtigen Akteuren in der Gesellschaft, die mit Klimaschutz sekundär auf jeden Fall zu tun haben und die aber in den Diskurs mit einzubeziehen.
Jetzt atmet die neue Bundesregierung wahrscheinlich auf, weil die hat ja dann eigentlich nichts mehr zu tun. Das Thema können ja dann die ganzen lokalen Akteure abhandeln.
Auch da, natürlich hat die Bundesregierung weiter was zu tun. Das ist ein Thema, Sie haben es gerade eben angesprochen, dass CO2 macht an der deutschen Außengrenze nicht Halt. Das ist ein globales Thema. Aber natürlich würde ich sagen, man muss auch wieder zu einem Subsidiaritätsprinzip zurückkehren, Verantwortung auch regional, kommunal wieder hinbringen. Und das ist natürlich sehr schwierig in einem föderalen Staat, da muss man sehr gut ausbalancieren, aber Verantwortungen auch wieder in die Kommunen geben, die Kommunen natürlich dann auch entsprechend ausstatten. Letztlich bleibt aber, glaube ich, Klimaschutz ein übergeordnetes Thema, was auf Bundesebene ganz klar verhandelt werden muss, wenn nicht sogar auf noch höherer Ebene Europa.
Aber das wäre ja tatsächlich die Idealvorstellung, wenn es sozusagen im linken Milieu diese Zusammenarbeit zum Beispiel von Fridays for Future mit den Gewerkschaften, das würde man auch klassisch irgendwie eher links verorten und Sie sagen, wir arbeiten zusammen eben mit diesen Institutionen vor Ort, mit der Freiwilligen Feuerwehr, mit Hilfswerken, mit den Kirchen und so weiter und können sich vorstellen, das da zu ergänzen. Das ist das, was
eine Studie, wenn ich das nur ergänzen darf, auch von Ihnen, Handwerksbetriebe sind, glaube ich, auch besonders vertrauenswürdig.
Ja, auch Handwerksbetriebe, die ja auch von der Energiewende unmittelbar betroffen sind. Wer installiert die ganzen Wärmepumpen? Wer installiert die PV-Anlagen auf dem Dach? Ja, wer installiert die Wallbox in der Garage? Das sind also Handwerksbetriebe, die durchaus da eine Stimme sein können, teilweise auch schon sind, ja, und die müssen noch mehr in den Diskurs mit einbezogen werden, damit man die bürgerliche Mitte gewinnt.
Und wie finden die das? Also gehen sie auf die aktiv zu? Gerade Handwerksbetriebe finde ich auch interessant, weil da hatten wir ja auch schon Fälle, hier auch hier im Podcast, oder wir haben auch schon darüber berichtet, dass gerade die, zum Beispiel die Heizungsbauer, die sagen eben häufig, rechnen die irgendwas ziemlich Krasses aus für die Wärmepumpe, weil sie eben doch gerne auch noch ihre Gasheizung verbauen wollen. Also diese Fälle gibt es ja auch. Das heißt, wie kommt das da an, ohne diesen Vorwurf so zu generalisieren? Nur das kommt vor. Wie kommt das an, wenn Sie da hingehen und sagen, wollen wir mal über Klimaschutz sprechen oder nehmen Sie das Wort gar nicht in den Mund?
Genau der Punkt. Wir nehmen das Wort gar nicht. Man spricht nicht über Klimaschutz, weil es auch primär nicht um Klimaschutz geht. Bitte nicht falsch verstehen. Natürlich ist Klimaschutz enorm wichtig und da arbeiten wir ja auch dran. Aber es ist eben in der Diskussion mit den Landfrauen beispielsweise, das war nicht das Erstgespräch, dass wir gesagt haben, wir machen ein Klimaschutzprojekt zusammen, sondern wir machen ein Projekt im Garten, wo es ums Thema Nachhaltigkeit geht, wo die Menschen mit dem Thema in Kontakt kommen, aber das Thema Klimaschutz spielt in der Projektbeschreibung keine Rolle. Es findet da nicht statt. Es ist nachgeordnet.
Das machen wir hintenrum.
Hintenrum klingt ja wieder so, als wenn man irgendwas Böses im Schilde führt. Das tun wir ja gar nicht und das wollen wir auch gar nicht. Aber in der Ansprache, wie gesagt, fällt man nicht mit der Tür ins Haus. Weil Klimaschutz, Energiewende, das sind Triggerworte, die bei vielen direkt auf Ablehnung stoßen. Und wenn man da schon so mit auftritt.
Was aber
dann
eigentlich gewissermaßen auch eine traurige Entwicklung ist, dass das, weil also
wo
die
ich
Leute
aber sagen würde, da hat auch die Klimabewegung ihren Anteil dran. Mhm. Also das muss man auch mal klar festhalten, wenn man sich festklebt in Berlin das ist ja mit Klimaschutz und Klima und
das ist aber auch, glaube ich, die normale Klimaschutzbewegung schon, bitte nicht festkleben.
Genau, weil sie erkannt haben, dass das kontraproduktiv ist, dass man damit die Leute auf die Palme bringt, dass man damit den Großteil der Gesellschaft, das bestätigt im Übrigen auch unsere Studie, die wir gemacht haben, verloren hat. Mhm. Ja, und weil das natürlich in den Köpfen zusammen gehört, ja, also Klimakleber, das ist im Namen ja schon drin, da hat man den Zusammenhang und da muss man wieder von wegkommen und da ist halt, sind gewisse Begriffe halt vorbesetzt und da würde ich aber den auch sagen, da hat die Klimabewegung ihren Anteil dran.
Würden Sie sagen, dass trotzdem, weil das klingt ja auch immer viel nach, ja, wir müssen das eben sehr vorsichtig machen und anders ansprechen und auf die Vorteile hinweisen. Jetzt wissen wir aus wissenschaftlicher Sicht auch, wir hätten es wünschen einmal, es muss halt alles sehr schnell gehen, sonst haben wir ein Problem. Sie haben es ja auch schon mehrfach angesprochen. Und es geht an der einen oder anderen Stelle nur brachial. Es wurde ja extra immer gesagt, nicht mit der Brechstange und so weiter, aber wir sind schon viel zu spät dran. Ist diese Dringlichkeit denn in diesem Milieu auch im Bewusstsein verankert, weil diese Klimakleber zum Beispiel, die kleben sich ja an, wenn man mal reinschaut, was die da im Einzelnen sagen, aus Individuum, da geht es ja auch um sehr wenige Menschen im Endeffekt, die das machen, die sind ja wirklich verzweifelt. Das heißt, das soll überhaupt keine Verteidigung sein, sondern da hat man so den Eindruck, okay, da herrscht eine Panik, weil die eben sagen, wir haben jetzt diese Zeit nicht alle vorsichtig und mit Samthandschuhen irgendwie mitnehmen.
Aber wir leben
wahrscheinlich haben wir unterstrich dadurch mehr Zeit verloren, aber trotzdem frage ich mich, ob die Dringlichkeit und dieses, naja, leider sind wir jetzt halt ein bisschen spät dran, es muss jetzt halt alles ein bisschen schneller gehen und das wird an ein oder anderen Stelle nicht ohne massive Veränderung auch möglich
sein. Ja, aber was ist die Alternative? Also diese so stark angewachsene Reaktanz, die ganze Backlash-Thematik, also das muss man sich wirklich schon fragen. Man kann zwar sagen, ja, okay, es wäre wünschenswert, wenn wir alles in planbaren Schritten und schon vor 20 Jahren angefangen hätten und so weiter. Und wir haben nicht die Zeit. Das ist immer die Ja-Aber-Argumentation, wenn gesagt wird, also warum, das geht nicht, dass die nicht mitmachen, sondern die müssen jetzt. Mhm. Aber es ist noch zu wenig probiert worden, glaube ich, zu sagen, was sind dann aber schon auch die Bereitschaften und die Potenziale, die darin gesehen werden? Ich formuliere es mal wirklich so, und wir sollten auch nicht immer auf diese Extreme gucken, ob sich jetzt jemand anklebt oder einer die Gülle auf die Straße wirft oder sowas, sondern es geht ja wirklich darum, dass wir diesen gemeinsamen gesellschaftlichen Konsens haben, dass alle auch gehört werden wollen, dass man eben nicht belächelt werden möchte, wenn man sagt, ich interessiere mich sehr für Bienen und ich weiß ganz genau, wie sehr wir Insekten brauchen, und dann sagt irgendwie, ja, aber du isst jede Woche Fleisch, nicht? Und also, dass wir trotzdem das ernst nehmen und auch sehen, dass da eben ein gemeinsamer Konsens ist, um etwas anzuschieben. Und ich glaube, wenn dann bestimmte Gruppen sagen, das geht schneller oder wir drücken aufs Tempo und so weiter, da hat ja keiner was dagegen. Aber wir haben komplett verloren, auf einen gemeinsamen gesellschaftlichen Konsens zu gehen, dass wir eben mit hoher Lebensqualität in den gesetzten planetaren Grenzen ja noch irgendwie hier weiterleben wollen. Und auch den meisten ist bewusst, dass das teurer ist, wenn wir jetzt nichts machen. Aber diese Verteilungseffekte müssen thematisiert werden, sie müssen angesprochen werden bei Reformen, wer profitiert, wer nicht. Und diese sichtbaren Effekte auch aus den Leitmilieus, die eben aufzeigen, okay, man kann sich auch anders verhalten. Also diese Beiträge der einzelnen Gruppen, das ist, glaube ich, schon was ganz Wichtiges.
Also sozusagen lieber gemeinsam etwas langsamer im Zweifel voranschreiten als schnell vor und dann aber auch wieder zurück und das, diese Reaktanz, die Sie angesprochen haben.
Na, zumindest diesen Konsens überhaupt mal ernst zu nehmen, bevor man gleich sagt, wenn einer sagt, das und das müssen wir jetzt genauso machen und zwar bis dann. Und wer nicht mitmacht, ist doof. Oder jetzt mal, also so wird es ja häufig teilweise formuliert, hat doch nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Und man unterstellt Menschen in der bürgerlichen Mitte, dass sie Sachen nicht verstehen oder irgendwie nicht mitkriegen. Und sie werden keinen Landwirt finden, der sagt, Klimawandel gibt es nicht. Also die können das, glaube ich, genauso sehen. Aber trotzdem gibt es diese Reaktanzmomente.
Challenge accepted? Nein.
Ja, aber nein, ich plädiere nicht für ein, jetzt müssen wir alles langsamer drehen und dann nehmen wir alle mit.
Ja.
Es geht um das Gehörtwerden einzelner Gruppen, Beiträge auch zu sehen, Bereitschaften zu sehen, eben mitwirken zu können als Akteure. Das Thema Selbstwirksamkeit ist essentiell in der ganzen Klimathematik, das sagen ja auch alle, ja, und anders funktioniert es eben nicht. Aber natürlich diese Dringlichkeit hört dadurch nicht auf. Aber was ist die Alternative? Wenn wir uns nur an dieser Grundlage Ja oder Nein zerfetzen, passiert ja gar nichts.
Das kann ich unterschreiben und würde noch ergänzen, das ist auch der Preis der Demokratie. Wir leben in einer Demokratie und ich will auch gerne in einer Demokratie leben bleiben. Und es braucht einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, es braucht diesen Konsens in der Gesellschaft, zumindest einen Grundkonsens. Und wenn wir uns auseinanderdividieren und wenn die Gesellschaften, das sieht man ja auch weltweit, das sieht man in Europa, das sieht man aber auch in Deutschland, auseinanderdriften, dann ist am Ende auch die Demokratie in Gefahr. Und nochmal, das ist der Preis der Demokratie, dass gewisse Dinge langsamer gehen. Das nimmt nicht die Dringlichkeit aus der Thematik raus, das will ich auch nochmal unterstreichen. Natürlich ist hier eine gewisse Dringlichkeit erforderlich, aber wir müssen auch schauen, dass wir den demokratischen Diskurs so führen, dass das am Ende erfolgreich ist.
Und das ist jetzt der Challenge für die neue Bundesregierung.
Allerdings,
das genau, diesen Konsens zu finden. Denn jetzt, also das ist natürlich verständlich, dass man wahlkampftaktisch sagt, jetzt machen wir genau alles anders, wählt uns, weil wir das alles wieder rückabwickeln, was natürlich so nicht stimmt, das weiß ja auch jeder. Aber jetzt zu sagen, was ist denn unser gemeinsamer Konsens? Was davon war gut? Vielleicht auch mal ehrlich zu sagen, was geht in die richtige Richtung und was fasst man anders an? Also wie kann so eine Regierung, die ja früher mal groß hieß, eben auch diesen Konsens schaffen, dass es mal vorwärts geht und damit sich nicht in diesen Grundlagendebatten verliert.
Ich ja ein klitzekleines bisschen skeptisch, weil ich glaube, kann mich
daran erinnern, ein Wahlkampf. Challenge, habe ich ja gesagt.
Ich glaube nur, also wenn es immer darum geht, wer wen auseinanderdividiert hat, ich glaube, die aktuelle Regierung ist daran nicht ganz unschuldig, speziell im Wahlkampf, weil es ja dann auch immer hieß, dass wir die Linken erstmal aus allen Ministerien rauswerfen oder so. Da wird ja auch fleißig, oder zumindest im Wahlkampf wurde fleißig daran gearbeitet, Deutschland immer noch ein bisschen weiter zu spalten. Da war ja erstmal wichtig, die Wahlstimme zu bekommen. Was man jetzt macht, keine Ahnung.
Ja, das ist die große Frage. Aber tatsächlich finde ich das auch spannend, weil der Vorwurf sozusagen, dass die Linken das Thema Klimaschutz gekapert haben und dadurch im Endeffekt mehr Schaden angerichtet haben, als sie vorangebracht haben, ist natürlich, funktioniert natürlich auch nur dann, wenn man ein bisschen ignoriert, wer diese Narrative geschaffen hat, wer hat sie Klimakleber genannt, wer spricht von Terroristen. Und auch da hätte man ja anders auf diese Menschen zugehen können und sagen können, hört mal zu, lasst uns doch lieber miteinander sprechen, bevor man, also das ist ja alles, das spielt sich ja gegenseitig hoch und ich finde, auf beiden Seiten fehlt häufig die Erkenntnis oder das Verständnis füreinander, was ja bei dem Thema wirklich ernüchternd ist, weil wir ja wissen, dass wir es nur gemeinsam
machen. Um jetzt noch die Kirsche draufzusetzen. Ja. Ich glaube, Steffi Lemke hat mal bei uns gesagt, es hält ja niemand Markus Söder davon ab, bürgerlichen Klimaschutz zu machen, so dass er Deutschland hilft. Aber irgendwie möchte er das ja nicht so richtig.
Oder glauben Sie doch?
Ich glaube, dass wir ein Angebot machen, was Markus Söder nicht ablehnen kann.
Sehr gut.
Sie
darauf setze ich auch.
Genau, ich finde, das ist tatsächlich auch ein schönes Schlusswort. Wir freuen uns auf das Angebot.
Und beobachten die Lage.
Ja, vielen, vielen Dank für das wirklich spannende Gespräch.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Vielen Dank.